Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen als Predigttext heute Morgen zum Palmsonntag Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Johannes 12, 12 bis 19. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, sieh, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich stelle die Predigt heute unter das Thema Auf dem Weg mit Jesus. Es wird eine etwas freiere Auslegung oder punktuelle Auslegung, sagen wir so, nicht Satz für Satz, sondern unter diesem Gesamtstichwort Auf dem Weg mit Jesus. Palmsonntag ist ja im Grunde nichts anderes als ein Unterwegssein. Jesus reitet auf einem Esel von Punkt A nach Punkt B. Der Ausgangspunkt A ist dabei weniger interessant, der wird in unserem Abschnitt des Wortes Gottes nicht einmal konkret benannt. Der Zielpunkt B ist von entscheidender Bedeutung, dass Jesus nach Jerusalem komme. Darum geht's. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und das schon eine ganze Weile. Im Grunde genommen, liebe Geschwister, ist sein ganzes irdisches Leben nichts wesentlich anderes als der Weg nach Jerusalem. Der Weg ans Kreuz, der Weg zum stellvertretenden Sterben für uns. Ich habe das meinen Konfirmanden früher immer gezeigt, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis gelernt haben. Was ist darin über das Leben Jesu ausgesagt? Weil wir so kurz nach dem Frühstück das alles noch nicht so ganz präsent haben, habe ich es mal auf dem Beamer mitgebracht und farblich hervorgehoben. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist vom Stall in Bethlehem unmittelbar mit dem nächsten Satz am Kreuz von Golgatha. 33 Jahre dazwischen werden mit keiner Silbe erwähnt, weil sie letztendlich nicht von dieser Bedeutung sind. Sie haben nur vorbereitenden Wert. Die ganzen Wunder Jesu, warum hat er sie getan? Um zu erweisen, dass er der Messias ist. Es sind die Zeichen des Messias, damit deutlich wird und niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst, wer da am Kreuz stirbt. Aber letztlich ist dein ganzes Leben nur Vorbereitung für dieses eine Ziel. In der Theologie bezeichnet man die Evangelien deshalb auch manchmal als Leidensgeschichte mit längerer Einleitung. In der Tat ist der ganze Rest nicht viel mehr als Einleitung. Fürs Wesentliche, für Jesu Weg ans Kreuz. Denn dort hat er für uns das Heil vollbracht. Dazu, zu nichts anderem, hat er das Reich des Vaters zu verlassen und ist zu uns in diese Welt gekommen, um in Jerusalem, genauer außerhalb der Stadt, für uns zu sterben. Und so hat dieser Weg nach Jerusalem schon lange vor Palmsonntag begonnen. Schon nach der ersten Leidensankündigung, wenn wir mal den Lukas nehmen, Kapitel 9, Vers 51, Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks darauf, nach Jerusalem zu gehen. Der Ort im Lukasevangelium ist interessant. Das Lukasevangelium hat 24 Kapitel. Schon ab Kapitel 9, direkt nach dem ersten Drittel, ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, um zu sterben. Heute am Palmsonntag betrachten wir sein Ankommen in Jerusalem. Es ist ein triumphaler Einzug. Zwar reitet er nur auf einem Esel, aber er wird begleitet von frenetischem Jubel. Mit Palmwedeln kommen sie ihm entgegen. Palmzweige sind Zeichen der Freude, des Siegs und des kommenden Messias. Auch die Palmwedel in ihren Händen bezeugen, sie empfangen ihn als Christus, als den Heiland von Gott gesandt. Und so sagen sie es ja auch ausdrücklich: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Gesandte des Herrn. Sie werfen ihre kostbaren Obergewänder vor ihm in den Schmutz der Straße, damit er darüber hinwegreiten kann. Sie jubeln ihm zu, was die Kehle hergibt. Und nur einer, ein einziger, in dieser ganzen Szene weiß, was kommen wird. In wenigen Tagen werden sie ihn mit Schimpf und Schande wieder aus ihrer Stadt hinausjagen. Ich dachte bei der Vorbereitung, liebe Geschwister, eigentlich eine groteske Situation, wenn wir den triumphalen Einzug und das Schändliche hinausgejagt werden, nur wenige Tage später mal in einem Bild zusammennehmen. Heute jubeln sie ihm zu: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenige Tage später gröhlen sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus weiß, wohin ihn dieser Weg führt. Warum geht er dann diesen Weg? Genau diese Frage und ihre Bedeutung für uns soll das Thema des heutigen Gottesdienstes sein. Auf dem Weg mit Jesus, man könnte dazu sagen, im Gehorsam, im Vertrauen dem Vater gegenüber. Das Vertrauen steht im Mittelpunkt, der Gehorsam kommt ohnehin nur erzwungen, wenn überhaupt, wenn das Vertrauen fehlt. Jesus muss diesen Weg gehen. Es ist der von Gott vorbereitete Weg. Es ist der von Gott seit Jahrhunderten vorhergesagte Weg. Beides zeigt ja der Esel, sowohl die Vorhersage wie die Vorbereitung. Sacharja, vorhergesagt und vorbereitet. Die Jünger fanden ihn genau da, wo der Herr gesagt hat, genau da, wo er stehen musste. Auf den Punkt vorbereitet. Es ist der Weg des Heils, es ist der Weg der Rettung, es ist der Weg des Segens für uns. Und deshalb kommt für Jesus alles darauf an, dass er auf diesem Weg, auf dem Weg des Vaters bleibt. Und das gilt genauso für uns. Jesus hätte das Ziel seines Erdenlebens völlig verfehlt, wenn er jetzt nicht auf diesem Weg nach Jerusalem gewesen wäre, egal was er bringt. Und auch wir werden das Ziel unseres Lebens verfehlen, wenn wir nicht auf dem Weg des Vaters sind. Die Anregung, heute über dieses Thema zu predigen, den Palmsonntagstext, den Einzug Jesu, so auszulegen, gab mir der letzte Sonntag. Da war ich ja nicht hier, da war ich auf der Konfirmation einer Nichte. Und weiß ich, dass im freikirchlichen Bereich Konfirmationen misstrauisch beäugt werden, sind das nicht ganz unbiblische kirchliche Erfindungen? Auf diese Frage will ich heute nicht im Einzelnen eingehen. Auf dem Hintergrund der Säuglingstaufe ist die Konfirmation natürlich eine sinnvolle, gar notwendige Ergänzung. Denn auch in den Kirchen hat man schon vor Jahrhunderten erkannt, dass Taufwasser alleine macht aus einem Heiden noch kein Gotteskind. Dazu braucht es den persönlichen Glauben an Jesus Christus, und deshalb hat man die Konfirmationen eingeführt. Und deshalb werden die Konfirmanden in der Konfirmation gefragt: Wollt ihr im Glauben annehmen, was euch in der Taufe, was euch Gott in der Taufe geschenkt hat? Und darauf antworten die Konfirmanden: Ja, Gott helfe uns. Amen. Konfirmation ist also die feierliche Erklärung der Konfirmanden vor Gott und der Gemeinde. Ja, wir wollen auf dem Weg mit Jesus sein. Auf diesen Weg haben uns die Eltern in der Taufe gebracht. Und auf diesem Weg wollen wir nun als erwachsen werdende Menschen in eigener Verantwortung vor Gott weitergehen. Wir sehen also, mindestens unter diesem Aspekt ist die Sache mit der Konfirmation so schlecht auch wieder nicht. So saß ich also auf der Empore und sah hinunter. Und da saßen unter der Kanzel die 19 Konfirmanden, die an diesem Tag konfirmiert werden sollten. Und ich habe mich gefragt, wurde ihnen das auch wirklich lieb und wichtig gemacht, was da geschieht? Wurde ihnen nahegebracht, wer Jesus ist, was er für sie getan hat? Dass sie begreifen konnten, wie wichtig es für ihr Leben ist, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Mich bewegt das im Blick auf junge Menschen immer in ganz besonderer Weise. Gewiss sollen auch ältere Menschen zum Glauben kommen. Jeder ist wichtig für Gott in jedem Abschnitt seines Lebens. Aber junge Menschen haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Vor wie viel Schaden kann und will der Herr sie bewahren? Wie viel Segen kann und will der Herr durch ein Leben wirken, das von Jugend auf ihm gehört? Was entgeht einem Menschen, wenn er Jahre oder gar Jahrzehnte ohne Jesus lebt? Auf eigenen bösen Wegen. Außerdem, und das hat mich auch als Pfarrer früher immer sehr bewegt bei den Konfirmationen, ist ja der Konfirmandenunterricht und die Konfirmation für die meisten die letzte Möglichkeit, das Evangelium noch zu hören und kennenzulernen. Denn leider werden ja die meisten sprichwörtlich aus der Kirche hinaus konfirmiert. Mit etwas Glück sieht man sie etliche Jahre später bei der kirchlichen Trauung wieder, mit etwas weniger Glück nochmal ein paar Jahre später bei der zweiten Hochzeit und dann auf jeden Fall wieder bei der Beerdigung. Aber da ist definitiv zu spät. Deshalb hat mich es bei der Konfirmation immer bewegt, mit welchem Wissen, mit welchem Mitbekommen haben der Sache Jesu gehen die Konfirmanden aus diesem Gottesdienst hinaus. Natürlich macht's alles menschliche Reden und Erklären nicht aus, wenn nicht der Heilige Geist eingreift und die Herzen öffnet, dass einem jungen Menschen ein Licht aufgeht. Aber es ist doch unsere Verantwortung, es ihnen so gut wie möglich auf den Weg zu geben. Und so wurde mir am letzten Sonntag wichtig, heute uns allen, ganz besonders den Jüngeren unter uns, wichtig zu machen, was es heißt, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Mit den Jüngeren meine ich heute mal die deutlich unter 40. Warum? Wir über 50, wir haben den Zenit des Lebens überschritten. Mehr als die Hälfte ist definitiv rum. Das wird einem irgendwann mal so bewusst, wenn eine 5 vorne dran steht, denn über 100 werden dann doch die wenigsten von uns. Mehr als die Hälfte ist vorbei, der Blick richtet sich schon langsam auf den Ruhestand und hoffentlich noch mehr auf die Ewigkeit. Aber ihr Jüngeren, ihr deutlich unter 40, ihr habt das Leben noch vor euch. Schule, Ausbildung, Beruf, Beziehungen. Ihr seid dabei oder habt es die letzten Jahre hinter euch gebracht, euch vom Elternhaus abzunabeln. Jetzt oder bald beginnt euer eigenes Leben oder hat schon begonnen. Da kann ich nur eines tun, euch von ganzem Herzen anflehen, bleibt auf dem Weg mit Jesus. Meint nicht, ihr könntet selber was aus eurem Leben machen. Es kommt nichts dabei heraus, nichts, was Ewigkeitswert hat. Lasst euch vom Herrn führen. In allen wichtigen Entscheidungen fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Weg für mich? Thema auf dem Weg mit Jesus. Zum wiederholten Male spreche ich eine ganz wichtige Frage an, ganz besonders, aber natürlich nicht nur, aber ganz besonders auch bei der so wichtigen Frage nach dem Ehegatten. Das ist nach der Entscheidung für Jesus die Entscheidung schlechthin, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Die meisten haben von euch die Entscheidung dieser Frage noch vor sich. Meine Frau und ich beten fast jeden Tag, nicht nur für unsere beiden eigenen Kinder, sondern für alle in unserer Gemeinde, die davon betroffen sind, dass ihr euch da recht vom Herrn führen und leiten lasst. Ich befürchte, es könnten Einzelne unter uns sein, die euch bestätigen müssen, es ist die größte Katastrophe, sich bei der Wahl des Ehegatten nicht genug vom Herrn führen zu lassen und eine eigene Entscheidung zu treffen. Das Ergebnis ist ein täglicher Giftbecher über deinem Leben, der jeden Tag vergällt und vergiftet. Andererseits, und da bin ich mir sicher, es sind viele unter uns, die können euch bestätigen, es ist ein Segen und es ist die pure Freude, sich auf die Führung des Herrn zu verlassen, gerade auch in dieser wichtigsten Frage. Es gibt in diesem Leben nichts Schöneres, als an der Seite des Mannes oder der Frau zu leben, die der Herr mir zur Seite gestellt hat. Das ist bei allem Zoff, den es ehrlicherweise auch in den besten Ehen immer wieder gibt, das größte Glück auf dieser Erde. Mit dem Menschen zusammen ein Leben verbringen zu dürfen, den der Herr mir gegeben hat. Leider vertrauen viele dieser Führung des Herrn nicht wirklich. In der Theorie vielleicht ja, aber wenn es praktisch werden soll, dann doch nicht so sehr. Und dann sind wir auf einmal nicht mehr auf dem Weg mit Jesus, am ganz wichtigen Punkt. Warum hängt es am Vertrauen? Einen sehr erhellenden Ausspruch dazu hat unser früherer baden-württembergischer Ministerpräsident und heutiger EU-Kommissar Günther Oettinger jüngst getan. Im Blick auf die Atomkatastrophe in Japan meinte er, genau zuhören, man muss im Grunde befürchten, dass das Ganze in Gottes Hand ist. Ich habe es auch noch mal schriftlich mitgebracht, Formulierungen kann man besser aufnehmen, durchschauen, wenn man es schwarz auf weiß vor sich hat. Man muss im Grunde genommen befürchten, dass das Ganze in Gottes Hand liegt. Idea Spektrum hat es berichtet, hat darüber gemutmaßt, Oettinger hätte sagen wollen, man muss im Grunde hoffen, dass das Ganze in Gottes Hand liegt. Ich bin mir nicht sicher, es hätte ganz anders klingen müssen, dann hätte er sagen müssen, man kann im Grunde nur noch hoffen. Nein, ich befürchte, Oettinger hat es genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Wenn es wirklich ein Versprecher war, dann war es wahrscheinlich ein sogenannter Freudscher Versprecher. Das erkläre ich. Für die, die nicht wissen, was ein Freudscher Versprecher ist, geht auf den Psychologen Freud zurück, der mit dem Unterbewussten ja ständig argumentiert hat. Ein sogenannter Freudscher Versprecher sagt nicht das, was man eigentlich sagen wollte, aber man sagt das, was man tief im Innersten denkt. Und mitten im Satz wird gewissermaßen das Bewusstsein vom Unterbewussten überrumpelt. Und plötzlich kommt das ungewollt nach außen, was man eigentlich in seinem Innersten denkt und befürchtet, was ganz tief drin steckt. Und wenn wir den Satz von Oettinger so ernst nehmen, dann steckt, liebe Geschwister, genau da der Hund begraben. Ganz genau da. Und damit ist dieser Satz brillant für unsere heutige Predigt und für unser heutiges Thema. Noch eine kleine Veranschaulichung, eine kleine Anekdote dazu. Es könnte im 19. Jahrhundert gewesen sein, die Pfarrerschaft eines norddeutschen Kirchenbezirks traf sich zur Tagung. Es war irgendwo an der Nord- oder Ostseeküste, wo genau weiß ich nicht, ich habe es mündlich mal gehört, schriftlich nicht mehr gefunden, auf jeden Fall an einer der großen Meeresbuchten da oben. Der Tagungsort lag jedenfalls jenseits des Kirchenbezirks auf der gegenüberliegenden Seite dieser Bucht. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, schiffte sich die Pfarrerschaft ein und erreichte nach einer kurzen Seefahrt das Ziel. Alle, bis auf einen. Einer ihrer Kollegen war nicht mit an Bord. Er hatte statt des kurzen Landwegs den weiten, statt des kurzen Seewegs den weiten Landweg außen herum mit der Pferdekutsche unternommen. Als er schließlich auch eintraf, fragten sie ihn: Aber lieber Amtsbruder, warum bist du denn nicht mit uns per Schiff gefahren? Ging doch viel schneller, das mit der Kutsche hat doch Tage gedauert. Ja, meinte ihr Kollege, das ist schon richtig. Aber wisst ihr, auf hoher See fühle ich mich doch allzu sehr allein in Gottes Hand. Ich habe im Internet gesehen, diese Anekdote gibt es mittlerweile in verschiedenen Spielarten. Ihr seht, das ist ein brennendes Thema und genau das ist das Problem. Und genau deshalb denke ich, dürfte Oettinger zumindest im Innersten seines Herzens genau das gemeint haben, was er sagt. Man muss im Grunde genommen befürchten, dass das Ganze in Gottes Hand liegt. Was gibt's zu befürchten, wenn eine Sache ganz und gar in Gottes Hand liegt, fragt man sich. Aber eigentlich wissen wir es alle. Weil diese Furcht, liebe Geschwister, schlummert in jedem von uns. Und ich befürchte, die schlummert nicht immer nur. Gott könnte nicht so wollen wie wir. Gott könnte andere Pläne haben als ich. Und gerade auch bei der Frage des Ehegatten, das war ja Ausgangspunkt mit Lebensführungen. Bei den ganz, ganz fundamentalen, wichtigen Entscheidungen. Will Gott so, wie ich will? Und weil wir das befürchten, dass Gott vielleicht nicht so wollen könnte, wie ich will. Deshalb leben die meisten, wahrscheinlich auch von uns, liebe Geschwister, nicht so sehr gerne ganz allein in Gottes Hand. Schon auch mit in Gottes Hand. Aber doch eher lieber so als letzter Notnagel, so als drittes Sicherungsseil, so als Ersatzfallschirm. Wenn alle unsere eigenen Pläne und Vorstellungen und Wünsche und all unser Tun und Machen gescheitert ist und nicht zum gewünschten Ziel geführt hat oder uns unmittelbar an den Rande des Abgrunds oder wir uns schon im freien Fall befinden, sprich, dann ist es gut, wenn eine Sache in Gottes Hand liegt, dann. Wenn wir das von der Gegenseite her betrachten, dann heißt das dann, wenn der Super-GAU schon eingetreten ist, dann ist eine Sache in Gottes Hand. Wenn eine Sache in Gottes Hand ist, dann ist der größte anzunehmende Unfall nach diesem Sprachgebrauch quasi schon eingetreten. Dann ist Gott da, um zu retten, was noch zu retten ist. Aber liebe Geschwister, dann ist der Schaden bereits furchtbar groß. Nicht nur in Japan, sondern auch in einem Leben, das Gott so nur als Notnagel vertraut, dann ist der Schaden riesengroß. Und wir sehen, es ist der Kleinglaube, der sich da zu Wort meldet. Und deshalb, liebe Geschwister, liebe Jüngere, auf welchem Weg sind wir? Sind wir auf dem Weg des Vertrauens, der sich gerne alleine letztlich in nichts anderem als in Gottes Hand befindet? Oder sind wir auf dem Weg des Kleinglaubens, der den Herrn erst nach Eintritt des Super-GAUs ranlässt? Von dieser bangen Frage, liebe Geschwister, war auch David umgetrieben. Wäre eine mögliche Alternativschriftlesung gewesen, Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Herz ist der, immer wieder sage ich es in der Bibel, der Sitz der Gedanken, des Willens, des eigenen menschlichen Planens, Denkens. Erkenne mein Herz, Herr, wo will mein Herz hin? Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Die letzten Verse, 23, 24. Es gibt nur diese beiden Wege. Auch übrigens im Leben eines Menschen, der sich schon für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Das ist eigentlich jeden Tag neu die Frage, auf welchem Weg bin ich heute? Auf welchem Weg bin ich jetzt mit der nächsten Entscheidung in dieser Frage? Auf bösem Weg oder auf ewigem Weg? Es gibt nur diese beiden. Den Weg des Verderbens. Elberfelder übersetzt, ich habe Luther gewählt hier, Elberfelder sagt, der Weg der Mühsal. Auch nicht schlecht. Veranschaulichend. Der Weg der Mühsal, das ist der Weg, mit dem ich mir selbstverschuldete Mühsal verschaffe. Selbstverschuldete. Der Herr lädt uns auch unser Kreuz auf. Das ist eine Sache. Die selbstverschuldete, unnötige Mühsal, die tut noch viel mehr weh. Mühsal, auch für meinen Herrn, mit diesem Weg, dickköpfig, eigensinnig durch die Wand, den Weg, den der Herr nicht will, mache ich auch meinem Herrn und Schöpfer, der mich liebt, Mühsal. Weil ich Gott nicht vertraue, weil ich meine, es im Zweifel besser zu wissen als er. Auf welchem Weg bin ich? Auf dem bösen oder auf dem ewigen Weg? Auf den Weg, den der Herr mich führt? Zum letzten Gedanken, auf diesem Weg zu gehen, ist keine Zauberei. Das ist jetzt eigentlich die Frage, die jeden von uns umtreiben muss. Ja, und wie komme ich auf diesen Weg und wie bleibe ich auf diesem Weg? Ist das nicht nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten, diesen Weg treffsicher zu finden? Nein, jeder, jeder, ausnahmslos jeder kann auf diesem Weg sein, auf dem ewigen, auf dem Weg des Segens. Denn Gott hat uns seine Verheißung dazu gegeben. Es war in unserer letzten landeskirchlichen Gemeinde, wir hatten einen Mitarbeiterabend, das Thema weiß ich nicht mehr, so in der Gemeinde, aus der unsere Gäste heute kommen. Auf jeden Fall hatten Mitarbeiter zum Schluss aus kleinen Bauklötzchen eine Art Gemeindehaus oder was vorne aufgebaut. Und auf jedem dieser Bauklötzchen stand ein Bibelwort. Und jeder durfte sich so ein Bauklötzchen mit Bibelwort nach Hause nehmen. Ich auch. Und dann stand dieses Holzbauteil jahrelang mehr oder weniger unbeachtet auf meinem Schreibtisch oder lag vielleicht auch in der Schublade, bis wir Jahre später in eine ganz, ganz große Krise kamen und wir hatten keine Ahnung mehr, wo der Weg des Herrn für uns weitergehen kann. Und da fiel mein Blick wieder auf dieses Bauklötzchen. Und auf einmal wurde mir das Bibelwort darauf ganz groß. Wir haben es in der Lesung gehört. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Und seit dieser Zeit ist dieses Bauklötzchen von meinem Schreibtisch nicht mehr verschwunden, außer kurz zum Umzug, um dann wieder aufgestellt zu werden. Weil es zu einem der tragenden Worte der Schrift für mich geworden ist. Die Verheißung des Herrn, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir haben die Verheißung, wir haben die felsenfeste Zusage Gottes. Ich will dir den Weg zeigen. Hundertprozentig sicher. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, der in der Nachfolge des Herrn ist, kann die Erfüllung dieser Verheißung vom Herrn unerbittlich einfordern. Er hat sich ins Wort begeben. Er muss dazu stehen. Er kann nicht anders. Ist allenfalls eine Frage der Geduld, zu warten, bis der Herr dann auch handelt. Das kann unter Umständen dauern. Aber wer wartet, wird vom Herrn die Erfüllung dieser Verheißung mit hundertprozentiger Gewissheit empfangen. Es kann nicht den geringsten Zweifel geben. Gott steht zu seinem Wort, ich will dich mit meinen Augen leiten. Aber was ist nötig, liebe Geschwister, dass wir uns von Gottes Augen leiten lassen können? Dazu braucht's was. Habt ihr eine Vorstellung? Das gehorsame Herz, Vertrauen. Und wenn wir mal direkt im Bild sind, ich will dich mit meinen Augen leiten. Wir brauchen den Blickkontakt zu ihm, den Blick in seine Augen. Wer den Vater nicht anschaut, den kann der Vater nicht mit seinen Augen leiten. Das kriegt er ja gar nicht mit, ist technisch unmöglich. Und wir haben die biblische Bestätigung für diese Tatsache in einem Wort des Alten Testaments. Der Prophet Jesaja spricht über eine Herde, die sich nicht vom Vater leiten lässt, die nicht den Blickkontakt zum Vater hat. Und wo sieht die hin, sagt uns der Prophet Jesaja. Wo sehen sie hin? Ganz entscheidend, hochinteressant, erhält alles. Jesaja 53, Vers 6. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber nicht auf seinen großgeschrieben, auf den Weg des Herrn, sondern auf seinen eigenen Weg. Und genau das ist das Problem. Und wenn wir auf unseren eigenen Weg sehen, dann haben wir nicht den Blickkontakt zum Vater. Dann schauen wir nach da unten, stur auf unseren Weg. Und der Vater von oben gibt mit den Blicken schon längst ganz andere Signale und wir kriegen es nicht mit. Und was war die Folge? Wo gingen sie hin? Alle in die Irre. Wir sehen ganz genau, was passiert, wenn wir den Blickkontakt zum Vater nicht haben, sondern auf unsere eigenen Wege sehen. Deshalb das Thema auf dem Weg mit Jesus, vertrauensvoll. Die Aufgabe eines jeden Hirten, eines jeden Pastors oder Pfarrers, im Grunde die einzige wirkliche Aufgabe, die er hat, in allen seinen Reden und Tun, ist die, den Blick der Herde auf Jesus richten. dass sie auf den Herrn sieht, dass sie den Blickkontakt zum Herrn hält. Wo sie das tut, braucht sich kein Pastor dieser Welt, um seine Herde Sorgen zu machen. Dann ist diese Herde auf einem guten, auf einem gesegneten, auf dem ewigen Weg. Und deshalb, liebe Geschwister, hoffe ich und wünsche ich nichts mehr, dass wir alle den Blickkontakt zum guten Hirten haben und uns durch nichts nehmen lassen. Amen.